Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen ausführlichen Analyse. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, auch von mir.
Hol dir am besten einen Kaffee oder mach's dir bequem, egal ob du gerade pendelst oder entspannst. Wir haben heute echt ein Thema, das, naja, unsere Perspektive auf die menschliche Psyche so ein bisschen auf den Kopf stellen könnte.
Definitiv. Das ist keine leichte Kost, aber extrem spannend.
Absolut. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wir alle kennen ja irgendwie diese Grundannahme, ne? Unsere Kindheit, unsere frühen Bindungserfahrungen, all das prägt unsere spätere psychische Gesundheit.
Genau, das ist ja im Grunde ein alter Hut in der Psychologie.
Richtig. Aber wir schauen uns heute das Forschungsmaterial zum sogenannten VDS-1-Anamnese-Fragebogen an. Der wurde von den Forschern um Serge Sulz entwickelt. Und unsere Mission heute auf dieser Erkundungsreise ist es, zu verstehen, wie die Wissenschaft diese ganzen weichen, intuitiven Erinnerungen an die Kindheit, in harte, unwiderlegbare Daten verwandelt.
Was hier faszinierend ist, ist wirklich nicht nur die Erkenntnis an sich, sondern wie systematisch das gemacht wird. Das Ziel ist hier der sogenannte Determinantenbeweis.
Determinantenbeweis, das klingt schon so endgültig.
Ist es im Idealfall auch. Man will halt nicht nur sagen, da gibt es irgendwie eine Korrelation, sondern beweisen, dass ganz spezifische frühkindliche Belastungen spätere psychische Störungen regelrecht determinieren, also bestimmen.
Das heißt, ohne diese eine Belastung in der Kindheit hätte der Mensch heute diese spezifische Störung nicht.
Exakt. Und das erfordert ein Instrumentarium, das eine unglaubliche Detailtiefe hat.
Und da sind wir direkt beim VDS-1-Fragebogen, weil wenn man so an psychologische Tests denkt, da hat man ja meistens diese Skalen im Kopf. Also kreuzen Sie von 1 bis 5 an, wie traurig Sie sich in den letzten 2 Wochen gefühlt haben.
Ja, diese typischen Likert-Skalen.
Genau die. Aber der VDS-1 ist ein komplett anderes Biest. Der umfasst über 480 Fragen. 480.
Wahnsinn, oder?
Ja, und das meiste davon sind auch noch offene Fragen. Also keine Ankreuzkästchen. Die Patienten nehmen dieses Ding quasi mit nach Hause und schreiben dann über mehrere Abende hinweg ihre halbe Lebensgeschichte auf.
Und diese methodische Entscheidung für offene Fragen, die ist absolut essentiell. Die Forscher der Schönwald-Studie, wir beziehen uns hier stark auf die Daten aus dem Jahr 2014, die haben verstanden, dass man traumatische Beziehungsdynamiken nicht einfach in so ein Multiple-Choice-Kästchen pressen kann. Die schiere Größe des VDS-1 dient halt der lückenlosen Erfassung. Und in der zitierten Schönwald-Studie wurden dann 67 Kernvariablen untersucht.
Und diese Variablen wurden dann noch weiter aufgefächert, richtig?
In 199 Subkategorien.
Ganz genau. Um das für dich, der uns gerade zuhört, mal etwas greifbarer zu machen, wir reden hier echt nicht von so Fragen wie, hattest du eine schöne Kindheit? Diese Kernvariablen sezieren dein komplettes familiäres Ökosystem. Da geht es um die Eigenschaften von Vater und Mutter, komplett unabhängig voneinander.
Und um die elterliche Paarbeziehung? Wie war die Ehe? Wie haben die gestritten?
Ja, soziale Interaktion, wie das Kind in Gruppen reagiert hat. Und was ich extrem spannend finde, die Emotionen. Wie genau haben die Eltern reagiert, wenn das Kind zum Beispiel wütend war oder geweint hat? Welche Gefühle mussten komplett verschwiegen werden? Frag dich mal selbst, wie du dich fühlen würdest, wenn du dein gesamtes Leben über 480 Fragen hinweg so sezieren müsstest.
Für die Patienten, die ja meistens mit schwerem Leidensdruck in die Ambulanz kommen, also mit Depressionen oder starken Ängsten, ist das bereits eine massive Intervention.
Das holt dir alles hoch.
Absolut, das Material liegt auf dem Tisch noch bevor die erste richtige Therapiesitzung überhaupt losgeht.
Aber warte mal, da muss ich jetzt mal kritisch einhaken. Wir reden hier über Erinnerungen von Erwachsenen. Und wir wissen ja, das Gedächtnis ist kein Videorekorder.
Stimmt.
Erinnerungen sind fehleranfällig. Und wenn ich heute schwer depressiv bin, erinnere ich mich wahrscheinlich viel schwärzer an meine Kindheit als jemand, dem es gerade super geht. Wie macht man denn aus hunderten Seiten handschriftlicher, offener Antworten von über 300 Patienten aus der Schönwald- und der Haagspiel-Studie, wie macht man daraus objektive Wissenschaft?
Das ist der absolut entscheidende Punkt. Diese retrospektive Verzerrung ist quasi die Achillesferse der ganzen Sache. Aber die methodische Antwort darauf ist brillant. Die nutzen die qualitative Inhaltsanalyse nach Meyring.
Meyring, okay. Wie funktioniert das in der Praxis?
Also das Verfahren stammt ursprünglich aus den 90er Jahren und wurde dann immer weiterentwickelt. Stell dir das wie einen riesigen, streng regulierten Filterprozess vor. Die handgeschriebenen Texte werden zuerst mal komplett in eine Excel-Maske übertragen.
Oh Gott, diese Arbeit.
Ja, unglaublich aufwendig. Und dann werden die durch strukturierende Inhaltsanalyse kategorisiert. Der Trick dabei sind die sogenannten Ankerbeispiele.
Was genau ist ein Ankerbeispiel?
Nehmen wir an, ein Patient schreibt sowas wie, mein Vater hat bei jedem Fehler sofort losgebrüllt. Ein anderer schreibt, mein Vater neigte zu cholerischen Ausbrüchen. Sprachlich völlig anders, aber semantisch ähnlich. Die Meiring-Methode bündelt solche Aussagen dann unter einem Ankerbeispiel, zum Beispiel aggressiver Erziehungsstil.
Ah, okay. Das heißt, so werden diese weichen, völlig unterschiedlich formulierten Erinnerungen plötzlich zu harten Prozentzahlen gebündelt?
Genau. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann wird das System noch wasserdichter. Die haben sich nämlich nicht nur auf den VDS-1 verlassen.
Sondern haben das quantitativ überprüft?
Richtig. Die Patienten mussten zusätzlich standardisierte Tests ausfüllen. Zum Beispiel den VDS-90 für aktuelle Symptome, also wie stark die Depression heute ist. Oder den VDS-30 für Persönlichkeitszüge.
Also legen Sie quasi die biografischen Aussagen aus der Kindheit neben die ganz harten, aktuellen Diagnosedaten von heute.
Exakt. Und wenn die offenen Texte eine extrem klammernde Kindheit beschreiben und der Persönlichkeitstest heute massive Werte für Abhängigkeit ausspuckt, dann bestätigt sich das gegenseitig. Das macht den VDS-1 zu einem echten Determinantenbeweis für das Diathese-Stressmodell.
Lass uns das kurz für alle erklären. Das Diathese-Stressmodell besagt ja, dass wir durch unsere Biografie eine bestimmte Anfälligkeit mitbringen, die Diathese. Und wenn dann aktueller Stress dazu kommt, wie eine Kündigung oder eine Trennung, dann bricht das System zusammen und wir werden krank.
Genau so ist es. Der Stress heute ist oft nur der Auslöser, aber das Fundament wurde in der Kindheit gelegt.
Und hier wird es wirklich interessant. Wenn wir uns jetzt nämlich die nackten Zahlen anschauen, die Ergebnisse aus diesen Auswertungen, die sind erschütternd. Die zeigen, dass 70-100% der untersuchten Patienten massive Belastungen in ihrer Kindheit hatten.
Ja, fast jeder Einzelne in dieser Stichprobe.
Lass uns mal auf die Rolle der Eltern im Detail schauen. Denn die Daten bringen das schonungslos ans Licht. Nehmen wir den Vater. 80% der Patienten haben den Vater als aggressiv, bedrohlich, abwertend oder komplett desinteressiert beschrieben. 80%.
Das ist eine gewaltige Zahl.
Und es wird noch krasser. 90% gaben an, dass der Vater auf ihre kindlichen Gefühle mit Aggression oder Gleichgültigkeit reagiert hat.
Und das ist der Moment, in dem das Nervensystem eines Kindes lernt, meine Gefühle sind gefährlich. Ich muss sie wegdrücken.
Und die Mutter? Man hofft ja dann immer so ein bisschen, dass die Mutter der sichere Hafen war.
Ja, das hofft man.
Aber die Auswertung zeigt was anderes. Sie wurde zwar tendenziell etwas positiver gesehen als der Vater, aber trotzdem beschrieben über 60% der Patienten ihre Mutter als unsicher, ängstlich oder depressiv. Und bei 80% reagierte sie auf die Gefühle des Kindes mit eigener Betroffenheit, Überforderung oder Unverständnis.
Wobei man hier betonen muss, und das machen die Studien auch, es geht meistens nicht um bösartigen Missbrauch durch die Mutter. Es geht um die Folgen von eigener Überforderung und eigenen unbehandelten psychischen Problemen. Eine Mutter, die selbst depressiv ist, hat einfach nicht die Kapazität, die Signale ihres Kindes richtig zu regulieren.
Sie ist selbst am Ertrinken.
Ganz genau. Und das familiäre Umfeld insgesamt war auch extrem belastet. Wir sprechen hier von 65% der Patienten, bei denen eine schlechte Ehe der Eltern vorlag.
Bei den Patienten mit Angststörungen waren es sogar 74%, habe ich hier in meinen Notizen.
Richtig. Und über 40% waren geschieden. Dazu kommen noch 169 hochspezifische belastende Lebensereignisse, die die Auswerter identifiziert haben. Gewalt, Zurückweisung, das ist ein biografisches Minenfeld für diese Kinder.
Da stellt sich ja zwangsläufig die Frage, was hat diesen Kindern in dem Minenfeld am meisten gefehlt? Und da kommen die Auswertungen der VDS-24 und VDS-27 Fragebögen ins Spiel. Die zeigen ganz klar, am häufigsten wurden die Bedürfnisse nach Bindung, also Zugehörigkeit und Schutz, und das Bedürfnis nach Selbstwert frustriert.
Und das Perfide ist ja, dass genau diese beiden Bedürfnisse den Patienten heute als Erwachsenen am allerwichtigsten sind.
Wie so ein unstillbarer Hunger.
Ein Phantomschmerz. Und aus diesem frühen Defizit, aus dieser Unzuverlässigkeit der Eltern, entsteht dann in der Psychologie der sogenannte unsichere Bindungsstil. Und das ist der Hauptrisikofaktor. Es ist der größte bekannte Risikofaktor für psychische Störungen überhaupt.
Wahnsinn. Und die Auswirkungen auf das Hier und Jetzt, auf das Leben dieser Erwachsenen heute, sind massiv. Nahezu 100% der Untersuchten haben gravierende Probleme mit der Emotionsregulation, also die eigenen Gefühle im Griff zu behalten.
Ja, die VDS 28 und 29 Daten schlagen da extrem nach oben aus.
Genau. Extrem hohe Werte für Trennungsangst, Vernichtungsangst und, was ich total paradox finde, Trennungswut. Einerseits klammern sie, andererseits werden sie wütend.
Das ist diese klassische Ambivalenz. Die Panik vor dem Verlassenwerden ist so groß, dass die kleinste Zurückweisung eine irrationale Wut auslöst. Als Symptome dominieren dann Schlafstörungen und Depressionen, das zeigt der WDS 90, sowie selbstunsichere, abhängige Persönlichkeitszüge im WDS 30.
Und da gab es noch ein Detail, das mich beim Lesen wirklich umgehauen hat. Der Abgleich von Selbstbild und Fremdbild im WDS 31. Die Patienten selbst schätzen sich oft auf einer sehr hohen, reifen, zwischenmenschlichen Stufe ein. Also sie wissen kognitiv total gut, wie man erwachsen Konflikte löst.
Ja, in der Theorie sind sie da extrem fit.
Aber die Therapeuten sehen das in der Praxis ganz anders.
Genau. Unter Stress, wenn es wirklich hart auf hart kommt, fallen 50% dieser Patienten auf eine sogenannte impulsive Stufe zurück. Das rationale Denken bricht komplett zusammen und es übernehmen die rohen, unregulierten Reflexe aus der Kindheit.
Also reagiert der erwachsene Mensch plötzlich wieder wie das weinende, hilflose Kind von damals.
Exakt so ist es.
Also, was bedeutet das alles für uns heute? Warum machen wir diese Recherche? Warum wälzen Forscher hunderttausende handschriftliche Antworten aus und packen das in Mehring-Excel-Tabellen? Man könnte ja sagen, die Vergangenheit ist vorbei. Bringen wir den Leuten doch einfach bei, wie sie heute besser klarkommen.
Weil reine Symptombekämpfung bei so tiefsitzenden strukturellen Defiziten einfach nicht reicht. Diese Erkenntnisse sind extrem wichtig für Therapieansätze wie die strategisch-behaviorale Therapie, kurz SBT. Da geht es darum, die alten, dysfunktionalen Überlebensregeln aufzuspüren.
Überlebensregeln. Wenn ein Kind zum Beispiel lernt, wenn ich wütend werde, liebt Mama mich nicht mehr, also schlucke ich alles runter. Damals war diese Regel brillant, sie hat das Überleben gesichert. Aber heute im Job führt genau diese Regel zum Burnout.
Richtig. Die Heilung beginnt damit, diese alte Regel aufzulösen. Aber wir können daraus auch noch viel mehr lernen. Diese Studien sind im Grunde ein konkreter Bauplan für die gesellschaftliche Prophylaxe.
Wie wir also die nächste Generation schützen können? Lass uns das kurz durchgehen. Der Experte Sulz leitet daraus 4 konkrete Pfeile ab. Erstens, wir müssen die Bindung stärken. Eltern müssen lernen, die zentralen Bedürfnisse ihrer Kinder nach Bindung und Selbstwert überhaupt zu erkennen und zu erfüllen.
Und der zweite Punkt schließt da direkt an. Die Förderung der Emotionsregulation. Die Mutter oder der Vater als Co-Regulator. Wenn das Kind wütend ist, darf das Gefühl nicht mit Aggression abgewürgt werden. Die frühe emotionale Spiegelung ist ein enormer Schutzfaktor.
Der dritte Pfeiler adressiert die Mütter, die selbst kämpfen. Mütter mit eigenen psychischen Problemen brauchen dringend frühzeitige soziale und therapeutische Unterstützung. Nicht nur für sich selbst, sondern damit das Kind nicht seinen sicheren Hafen verliert.
Und der vierte Pfeiler klingt vielleicht erstmal überraschend. Paartherapie.
Paartherapie als Prävention für die psychische Gesundheit der Kinder?
Genau. Weil eine schlechte Ehe der Eltern ein massiver, chronischer Stressor für das Kind ist.
Ja, das nimmt echt den Druck aus dem System, wenn die Eltern ihre Konflikte lösen. Okay, lass uns das große Bild dieser Recherche zum Schluss nochmal zusammenfassen. Dieser gigantische VDS-1-Fragebogen mit seinen 480 Fragen liefert uns den harten, datengestützten Beweis für das, was wir geahnt haben. Unsere heutigen Ängste und Depressionen sind sehr oft das direkte Echo unserer Kindheit. Und psychische Heilung bedeutet, mit dieser eigenen Geschichte irgendwie Frieden zu schließen.
Und das wirft eine wichtige Frage auf, finde ich.
Ja.
Wenn ein wissenschaftlicher Fragebogen beweisen kann, dass unsere heutigen emotionalen Kämpfe, also unsere plötzliche Wut, unsere unerklärliche Angst, oft direkte Echos ungelöster Kindheitsmomente sind.
Dann frag dich das heute mal selbst. Welche unsichtbaren Überlebensregeln aus deiner eigenen Kindheit steuern wohl in genau diesem exakten Moment deine Reaktionen, ohne dass du es überhaupt merkst? Ein krasser Gedanke, den du mal mit in den Tag nehmen kannst. Wir danken dir fürs Zuhören, fürs Mitdenken und hoffen, wir hören uns bei der nächsten ausführlichen Analyse wieder. Bis dann.